Jetzt kommt was raus. Okay, super. Ja, schön, dass so viele gekommen sind, dass die Gemeinde so voll ist. Das freut mich immer sehr. Und die Gemeinde wächst, das ist unser Wunsch. Mehr Menschen sollen dazukommen und immer mehr Menschen sollen erkennen, dass Jesus ihr Retter ist. Ich hatte jetzt auf der Freizeitklausur, wo wir zusammen waren, als Leiterschaft von Memmingen und Babenhausen, auch einen Eindruck für die Gemeinde hier. Und zwar, oder das heißt, war es ein Eindruck, es war ein Gebet, aber es war irgendwie auf meinem Herzen ein Wort. An der Liebe untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und das ist mein Wunsch, nicht nur hier für Babenhausen, im Grunde für alle Christen natürlich, auch für Memmingen, für jede Gemeinde, dass die Liebe unter uns immer mehr zunimmt. Weil wie sollen wir der Welt einen liebevollen Gott und Retter präsentieren, wenn wir untereinander keine Liebe haben? So, und diese Liebe, die wir untereinander haben, die muss sich auch ein Stück unterscheiden, sage ich mal, von der Art und Weise, wie in der Welt geliebt wird. Das heißt, es muss noch eine stärkere Qualität haben, die Liebe, die wir untereinander haben, als die Art von Liebe oder die Qualität von Liebe, wie die Welt sie sieht. Da liebt man diejenigen, die man mag, die einem irgendwie sympathisch sind, die einem selber was Gutes tun, wo man gute Gefühle hat dabei. Aber in der Gemeinde soll das anders sein. Diese Liebe soll nicht in erster Linie davon geprägt sein, von unserer menschlichen Liebe, von unserer menschlichen Sympathie oder von der Gefühlslage, in der wir gerade sind, sondern diese Liebe soll geprägt sein von der Liebe Gottes. Und was ist das für eine Liebe? Die Liebe Gottes ist eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die zunächst mal einen Vorschuss gibt. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, heißt es, als wir noch Sünder waren. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott lieben, heißt es dort, sondern dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Darin besteht die Liebe. Das heißt, in dieser Art von Liebe sollen wir auch einander lieben. Wenn wir merken, denn derjenige neben uns oder jemand anders in der Gemeinde, der ist ein Sünder, dann sollen wir das denen nicht spüren lassen, sondern wir sollen ihn Gottes Liebe spüren lassen. Wenn wir ein Problem haben mit irgendetwas in der Art und Weise oder in der Persönlichkeit eines anderen, dann sollen wir das denen nicht spüren lassen, sondern wir sollen uns von der Liebe Gottes bewegen lassen, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, dass diese Art und Weise von Liebe wird der Welt zeigen, dass wir auch wirklich die Jünger von Jesus sind und dass wir zu ihm gehören und dass wir einen Unterschied machen. Weil wenn wir keinen Unterschied machen, dann wird es die Leute auch nicht überzeugen. Wir sind das Licht der Welt. Jesus hat gesagt, als er auf der Erde war, ich bin das Licht der Welt. Er ist auch nach wie vor das Licht der Welt, ganz klar, für uns auf jeden Fall. Und ohne seine Liebe, die wir jeden Tag neu empfangen und bekommen, können wir auch gar nicht lieben. Und ohne das Licht, das er uns gibt, können wir auch kein Licht sein. Aber wir sollen Licht sein. Und wir sollen das repräsentieren, was Jesus gelebt hat auf dieser Erde, sollen wir weitergeben. So, das ist mein Wunsch, mein Gebet. Und ja, ich denke, Gottes Richtung auch hier für die Gemeinde, dass an der Liebe untereinander die Welt erkennen soll, dass ihr die Jünger von Jesus seid. Und ich nehme das natürlich für mich genauso in Anspruch. Letzten Sonntag hatten wir ja den Gottesdienst in der Stadthalle. Auch einige aus Babenhausen waren dort. Wir machen ja regelmäßig alle 3 Monate Gottesdienst in der Stadthalle. Die letzten 3 wart ihr jetzt dabei. Ob das jetzt immer so in Zukunft der Fall sein wird, das muss man dann von Fall zu Fall sehen. Hans-Peter sagt, es ist manchmal nicht so einfach, hier Gottesdienste ausfallen zu lassen, weil doch viele Menschen dann eher hierher kommen und wenn der Gottesdienst hier ausfällt, dass sie dann nicht in die Stadthalle gehen. Auf der anderen Seite ist es auch sehr schön, wenn man mal als eine kleine Gemeinde, sage ich mal in Anführungsstrichen, von Zeit zu Zeit auch mal ein größeres Miteinander erlebt. Das ermutigt auch sehr stark. So, wir hatten den Gottesdienst letzten Sonntag in der Stadthalle mit Erwin Villafer und wir hatten vorher schon ein Seminar am Samstag mit ihm. Es war auch nicht das erste Mal, dass er da war. War schon vor 8 Jahren hier und vor 9 Jahren schon 2-mal. Mir ging es so, dass ich wieder sehr inspiriert war von der Zeit. Ich hätte mir zwar noch stärkere Kraftwirkungen gewünscht, sage ich mal, in der Gebetszeit, zum Beispiel die Melina, dass sie ganz gesund wird oder dass Leute auf dem Rollstuhl aufstehen. Ich hatte einen Nachbarn mitgebracht, der schwer an Krebs erkrankt ist und für den medizinisch gesehen keine Hoffnung mehr besteht. Mein Gebet und mein Wunsch war, aber ist auch nach wie vor, dass er ganz geheilt wird. Jetzt ist es nicht so deutlich geworden, aber es sind einige Heilungen passiert. Menschen sind frei geworden von Schmerzen zum Beispiel. Einige, auch im Hauskreis jetzt diese Woche, haben Menschen, die für sich haben beten lassen, das bezeugt. Ja, durch das Gebet bin ich von chronischen Schmerzen, die ich schon seit Monaten oder seit Jahren habe, befreit worden. Und ich habe keine Schmerzen mehr. So sind einige Dinge geschehen. Und wir beten weiter, dass große Wunder geschehen werden. Aber ich muss sagen, mich hat nicht in erster Linie der Heilungsdienst inspiriert von Erwin Villafer, sondern was mich am stärksten inspiriert hat, war er als Person, als Persönlichkeit oder sie auch als Ehepaar, als Persönlichkeiten, nämlich die Freude, die von ihnen ausgeht oder die sie ausstrahlen, die Freude an ihrem Gott. Und ich glaube, das ist eine gewaltige Kraft, die da drin steckt, wenn wir uns unabhängig von unseren Umständen, unabhängig von unserer Lebenssituation daran freuen können und daran jeden Tag uns dazu entscheiden, uns daran zu freuen, wer Gott ist. Und ich bin auch ein Stück überführt worden selber an diesem Wochenende, am letzten Wochenende, dass ich mir oft die Freude rauben lasse oder dass ich gar nicht den Tag unbedingt immer so mit dem ersten Gedanken starte, dass es mein Blick auf Gott ist und dass ich mich an dem freue, was er getan hat und dass ich ihn lobe für all das Gute, was er tut und für alles Gute, was er bereits getan hat und über das, dass ich ihn lobe für den, der er ist. Sondern oft sind meine Gedanken bei Problemen, bei Sorgen, vielleicht noch bei den Träumen und dann hängt man da drin und dann fällt es schwer, wirklich eine Freude zu entwickeln. So habe ich mich entschlossen, nochmal ganz neu, ist jetzt kein wirklich ganz neuer Gedanke für mich, aber ich habe mich wieder dazu entschlossen, das zu praktizieren. Mein erster Gedanke morgens soll dich loben, soll dich anbeten. Ich will mich als erstes einfach an dir freuen. So soll mein Tag beginnen. Und nicht nur beginnen natürlich, sondern das soll permanent durch den Tag laufen. Und dann, als ich mich dazu entschlossen habe, hat Gott mir einen Psalm aufs Herz gelegt, und zwar den Psalm 103. Und den jetzt die ganze letzte Woche habe ich den jeden Morgen als ersten Gedanken beim Aufstehen, habe ich diesen Psalm gebetet, gesungen, zitiert, laut ausgesprochen und habe einfach den Psalm 103 in Anspruch genommen für mich. Erstmal ihn mir bewusst gemacht, aber dann ihn auch für mich selbst genommen. Und ich will euch mit euch zusammen mal diesen Psalm lesen, dann werden wir ein bisschen da durchgehen. Auch was das bewirken kann, wenn man sich das bewusst macht, was nur allein in diesem einen Psalm drinsteht und wie viel Kraft es freisetzen kann, wie viel Freude das in uns freisetzen kann. Und zwar ganz unabhängig zunächst mal von unseren Umständen, in denen wir stehen. Wir haben das auch schon gesungen in den Liedern, das habt ihr schon gemerkt. Ich habe einige Lieder ausgewählt. Ich hätte gern noch mehr ausgewählt, aber die waren jetzt gar nicht auf dem Rechner drauf, die dem Psalm 103 vertonen. Es gibt sehr viele Lieder, sehr schöne Lieder, die dem Psalm vertonen. Lobe den Herrn, meine Seele, also im Lutherdeutsch. Ich habe es hier in einer anderen Übersetzung, aber ich zitiere es mal im Lutherdeutsch. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und der heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund wieder fröhlich macht, dass du aufhörst mit Flügeln wie ein Adler. Soweit kann ich jetzt mal den Luthertext mal auswendig. Geht noch einiges weiter. Aber es ist so gut. Ich habe gemerkt, dadurch, dass man natürlich jetzt so einen Text auch jeden Tag betet, liest, zitiert und so weiter, man verinnerlicht das ungeheuer stark. Ja. Und es ist gut, nicht nur diesen Text zu verinnerlichen. Die meisten Menschen können vielleicht noch Psalm 23 oder Johannes 3, Vers 16. Aber es gibt noch viel mehr, sag mal, wunderbare, wunderschöne Texte aus der Bibel, die es gut ist, wenn man sie sich auswendig lernt und verinnerlicht und die man dann abrufen kann. Am besten eben schon gleich am Morgen als erstes, oder in schwierigen Situationen sich gar nicht drauf einlassen, auf irgendwelche negativen Gedanken, die kommen, sondern Gott anbeten. Meine Frau liest gerade ein Buch, das heißt Die ersten 10 Sekunden. Und da wird drin beschrieben, wie wichtig es ist, was man, wenn irgendeine Situation auftaucht, was man in den ersten 10 Sekunden tut, wie man reagiert. Und das stellt die Weichen. Und oftmals ist es auch so, dass wir von Gott Impulse bekommen und er uns auffordert, durch seinen Heiligen Geist diesen Impulsen zu folgen. Aber wenn wir dann gleich Zweifel oder Ängste dem entgegensetzen und nicht reagieren, dann hat es keine Auswirkungen. So, das Buch geht sehr stark in die Richtung. Lass uns die Impulse dafür beten, dass die Impulse des Heiligen Geistes kommen. Und das, was in den ersten 10 Sekunden auf unserem Herzen ist, das tun wir einfach. Das sagen wir. Wenn wir einen Eindruck haben, uns kommt jemand, irgendwas, was ich, ein Bruder, eine Schwester in den Sinn, dann nicht nur einfach denken, ja komisch, dass ich jetzt an den denken muss und so weiter, und dann schieben wir es beiseite, sondern dann beten wir für die Person. Oder wir rufen die Person an und sagen, ich musste gerade an dich denken, und dann wahrscheinlich möchte Gott dir irgendwas sagen, und dann kommt irgendwas auf unser Herz und dann sprechen wir es dem zu. Ja, Gott spricht dir dieses oder jenes Wort zu oder den und den Gedanken, oder einfach nur beten für eine Person. Das ist wichtig. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, und alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich habe auch schon vor einiger Zeit mal darüber gepredigt, dass wir uns selber auffordern müssen, Gott zu loben. Es ist kein Selbstgänger. Und wir haben es auch in diesem Lied gesungen, Dir gehört mein Lob. Ich finde es sehr schön vertont. Ist jetzt nicht eine Originalvertonung dieses Psalms, aber der Gedanken auch aus diesem Psalm. Dir gehört mein Lob, wenn die Sonne am Himmel scheint und das Leben es gut mit mir meint, das ist dann leicht. Aber dir gehört auch mein Lob, wenn der Regen in Strömen fließt und wenn das Leben mal nicht so gut läuft, auch dann gehört dir mein Lob. Und deswegen, ich glaube, ich heiße es hier im Psalm 103 und auch an anderen Stellen in der Bibel, lobe den Herrn, meine Seele. Wir geben uns selber eine Aufforderung und einen Ruck, das zu tun. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Das Problem, was wir jetzt auch auf der Leiterklausur festgestellt haben, oder da kam ein Eindruck auch gleich in der ersten Einheit oder Session, die wir hatten, verschiedene Worte. Und eins der Worte war, dass Gott ein Problem damit hat, wenn wir ein geteiltes Herz haben. Wenn vielleicht ein Teil von uns Gott lobt und ein Teil von uns ihm gehorcht, aber ein anderer Teil ihm nicht gehorchen will und ein anderer Teil in eine ganz andere Richtung zieht und dann unser Herz geteilt ist und gespalten ist. Ich meine, das ist der Zustand der Menschheit, das ist der Zustand im Grunde jeder unerlösten Person oder jeder sündigen Person. Auch wir als Christen, die wir erlöst sind und die wir von Jesus gerettet wurden, kommen immer wieder in diese Situation, dass unser Herz geteilt ist. Stimmt es oder stimmt es nicht? Also bei mir ist jedenfalls so. Und ich denke, bei dir auch. Immer wieder erlebst du Situationen, da zieht etwas in dir in eine andere Richtung. Und diesen Teil, den muss man auffordern. Diesen Teil der Seele, den muss man erziehen. Und sagen, auch du, auch dieser Teil, der eigentlich nicht Gott gehorchen will, der von Gott wegziehen will, auch du sollst den Herrn loben. Alles in mir soll den Herrn loben. Und mein ganzes Herz soll Gott gehören. Und dazu muss man sich entscheiden und auch das aussprechen. Und wenn man sich dazu entscheidet, wenn man sich überhaupt zu etwas entscheidet und es ausspricht und es auch tut, dann wird es auch geschehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oder in der Hoffnung für alle, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ich will das nie vergessen. Man erinnert sich zu schnell an die schlechten Dinge, die waren im Leben, und vergisst die guten. Wir müssen uns dazu erziehen und daran erinnern, was hast du alles schon Gutes getan in meinem Leben? Und was hast du schon Gutes getan im Leben von anderen Menschen? Vergiss es nicht. Warum gibt der Psalmist sich selber die Aufforderung oder Gott uns durch diesen Psalmist die Aufforderung, es nicht zu vergessen, weil wir die Tendenz haben zu vergessen, was er Gutes getan hat. Erinnere dich an deine eigene, wenn du schon Christ bist, erinnere dich an deine eigene Errettung, erinnere dich an die Zeit, wo du von Neuem geboren wurdest und gespürt hast, wie der Heilige Geist dich belebt hat und dein Leben ganz neu begonnen hat. Das ist die wichtigste Erinnerung für uns als Christen. Die gibt uns so viel Kraft, so viel Power. Wenn wir uns das bewusst machen, wie habe ich eigentlich gelebt ohne Gott? Und was ist passiert, als der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist? Was hat er getan? Was hat er verändert? Du hast schon so viel Gutes getan. Und dann sich an all die Situationen zu erinnern, in denen er uns, wenn wir in Sorgen sind zum Beispiel, all die Situationen uns hervorrufen, da hast du mich versorgt, dort hast du mich versorgt, da hatte ich Probleme und du hast sie gelöst, obwohl ich keine Antwort hatte. Gott, du hast schon so viel Gutes getan. Vergiss es nicht. Und nicht nur, dass wir es nicht vergessen, sondern wir rufen es uns neu ins Bewusstsein, wir sprechen es aus. Ich mache das so, dass ich sage, danke Gott, dass du mir schon so oft geholfen hast, dass du mich schon so oft versorgt hast, dass du mich auch schon so oft geheilt hast und du hast durch mich andere Menschen geheilt. Manchmal kriege ich Zweifel, wenn ich für Leute bete und für einige Leute bete und dann passiert vielleicht nicht sofort was. Und dann will einem der Mut verlassen. Dann denkt man, vielleicht will Gott gar nicht durch mich wirken oder ist vielleicht seine Kraft von mir gewichen oder so. Dann kommt man in Zweifel. Der Teufel will immer Zweifel sehen in unser Herz. Und wenn ich mich aber erinnere und sage, nee Gott, du hast schon oft durch mich gewirkt. Menschen sind schon durch mich gesund geworden, natürlich auch durch andere. Selbst wenn durch dich jetzt, durch dein Gebet noch niemand gesund geworden ist, Gott kann das tun. Er will das tun. Erinnere dich daran, dass Jesus gesagt hat, und das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und es wird besser werden mit ihnen. Und dann stelle ich mich nicht auf meine eigene Erfahrung, sondern ich stelle mich auf sein Wort. Und ich vergesse nicht, was er bereits Gutes getan hat in meinem Leben. Ja, der dir all deine Sünde vergibt und heilt all deine Gebrechen, er vergibt mir meine ganze Schuld und er heilt mich von all meinen Krankheiten. Fällt uns vielleicht nicht so leicht daran zu, oder es fällt uns nicht so schwer zu glauben, dass Gott uns an unsere Sünde vergibt, obwohl es auch vielen, auch Christen, immer wieder mal schwer fällt, es zu glauben, dass sie denken, ja, jetzt bin ich, gerade wenn man Christ geworden ist, gut, wenn man Christ wird und man sagt, vergib mir meine Sünden, die ich bisher begangen habe, jetzt will ich ein ganz neues Leben mit dir beginnen und du sollst mein Herr sein. Und dann begeht man wieder eine Sünde oder man begeht eine Sünde, die man früher vielleicht schon begangen hatte und für die man schon um Vergebung gebeten hat, dann fällt es auch manchen Christen schwer zu glauben, dass Gott diese Sünde wieder vergibt. Aber ist er ein Gott, der nur einmal vergibt? Nein. Jesus sagt über Vergebung oder beziehungsweise antwortet er auf eine Frage, als Petrus ihn fragt, wie oft am Tag soll ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Siebenmal? Petrus hat gedacht, siebenmal am Tag ist schon sehr viel. Da würden wir auch alle zustimmen und sagen, siebenmal am Tag jemanden zu vergeben, wenn er denselben Blödsinn macht. Da sagen wir doch, nach dem dritten Mal sagen wir doch, jetzt Schluss, ne? Oder nach dem ersten, dem zweiten Mal vielleicht schon. Und Petrus, ich weiß nicht, was für eine Situation ihm vor Augen war, welcher von seinen Mitjüngern, sag ich mal, ihn so genervt hat, dass er gedacht hat, dem muss ich wirklich siebenmal am Tag vergeben. Ja? Aber irgendwie gab es da wohl eine Situation und deswegen fragt er Jesus und sagt, wie oft soll ich dem jetzt noch vergeben? Und er dachte von sich selber wahrscheinlich, ich bin schon großzügig, ich bin schon weitherzig, wenn ich siebenmal vorschlage. Aber Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal 70-mal. Das ist 490. Aber es bedeutet eigentlich nicht nur siebenmal 70-mal, 490, weil so oft kann ja gar kein Mensch sag mal, am Tag einem, sag ich mal, irgendwas Böses tun, oder? Aber es bedeutet ja eigentlich immer, oder? So verstehe ich das jedenfalls. Es bedeutet immer, immer und immer und immer und immer wieder. Und wenn Jesus das von uns fordert oder von seinen Jüngern fordert, hey, wenn jemand an dir sündig wird, dann sollst du dem immer und immer wieder vergeben, hört er dann beim zweiten oder dritten Mal auf, wenn wir dasselbe wieder falsch machen, uns zu vergeben? Nein, natürlich nicht. Sondern was er von uns fordert, das tut er natürlich auch. Und wenn er von uns fordert, wir sollen immer und immer und immer wieder vergeben, auch wenn jemand immer und wieder, obwohl er das weiß vielleicht und sich schon mal entschuldigt hat, trotzdem wieder dasselbe macht, dann tut er das mit uns auch. Er vergibt uns all unsere Sünde. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, vor 2000 Jahren, da hat er nicht nur die Sünden mit ans Kreuz genommen, die die Menschen bis dahin begangen hatten. Und er hat auch nicht nur die Sünden ans Kreuz genommen, die wir begangen hatten, bevor wir gläubig geworden sind, sondern er hat alle Sünden mit ans Kreuz genommen, vom Anfang der Erde, vom ersten Menschen, von Adam bis zum letzten Menschen. Jede Sünde, die ein Mensch jemals begangen hat und begehen wird, hat Jesus am Kreuz getragen. Und es gibt für jede Sünde Vergebung. Und wenn wir mit unserer Schuld kommen, auch wenn wir es vielleicht, wenn es uns peinlich ist und wenn wir denken, das gibt's doch nicht, kann Gott mir nochmal vergeben. Er kann, er will. Und er hat es im Grunde schon getan, er hat schon bezahlt für alle Schuld. Wer seine Sünde bekennt, sagt Johannes, zu dem ist Gott treu und gerecht, dass er ihm seine Schuld vergibt und ihn reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eine Zusage, die gilt für unser ganzes Leben. Es ist natürlich kein Freibrief. Das greift Paulus auch auf in einem seiner Briefe und sagt, sollen wir jetzt weiter sündigen, damit die Gnade umso größer werde? Nein, natürlich nicht. Also wir sollen nicht sagen, weil wir Vergebung haben und weil es so viel Vergebung gibt, deswegen macht es überhaupt nicht aus, ich kann sündigen, was das Zeug hält und es ist letztendlich wurscht. Das ist ja völlig falsches Verständnis. Dann haben wir wirklich nicht verstanden, dass die Sünde gegen uns ist, dass die Sünde uns zerstört, dass Jesus uns davon befreien will, dass das gut ist, sage ich mal, wenn wir jede Sünde lassen und wenn wir sie ablegen, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren und anders leben und so leben, wie es Gott gefällt. Wenn jemand sagt, auch wenn es egal ist, wenn ich immer wieder Vergebung habe, kann ich ja weiter sündigen, der hat es eigentlich nicht kapiert, oder? Der nicht kapiert, wer Gott ist und was für einen guten Plan er für unser Leben hat. Der dir alle deine Sünde vergibt. Aber nicht nur das, und ich denke, das ist auch am letzten Wochenende sehr deutlich geworden, in dem, was Erwin Villafer weitergegeben hat, sondern der auch heilt all deine Gebrechen. An einer Stelle wird mal ein Mann zu Jesus gebracht, ein Gelähmter. Vier Freunde kommen und sie bringen ihn zu Jesus, sie lassen ihn runter, weil das Haus schon so voll war, durch das Dach. Sie decken das Dach auf und sie lassen ihn runter. Und das Erste, was Jesus zu dem Mann sagt, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Er hat jetzt noch nicht mal, das hat mich schon oft so sehr beschäftigt, diese Stelle, weil ich dachte, der Mann hat ja noch nicht mal irgendwas bekannt oder er hat noch nicht mal gesagt, dass er ihm seine Sünden leid tun oder gesagt, dass er ein besserer Mensch werden will oder was weiß ich. Jesus spricht ihm das einfach zu. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann sagt er als Zweites, und dann, weil die Menschen dachten, die da drum standen, dachten, wie kann Jesus sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Das kann doch nur Gott kann Sünden vergeben. Und dann sagt Jesus, damit ihr erkennt, dass der Sohn des Menschen oder eben, dass ich als Sohn Gottes, als Christus, die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben hier auf der Erde, werde ich euch das zeigen anhand der Heilung. Und er sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und in der Situation wird so deutlich, was auch hier im Psalm 103 steht, der dir alle deine Sünde vergibt und der heilt all deine Gebrechen. Jesus hat die Vollmacht und hat die Kraft, sowohl Sünden zu vergeben, als auch Krankheiten zu heilen. Und zwar jede. Und es sind Leute von den Toten auferstanden. Es gibt kein Problem, was für Gott zu groß ist. Es gibt keine Krankheit, die, sag ich mal, ein Todesurteil wäre, weil Mediziner sagen, dafür gibt es keine Heilung. Und ich selber erinnere mich immer wieder an Situationen, auch wenn ich nicht viele, sag ich mal, solche spektakulären Heilungen erlebe. Ich wünsche es mir mehr. Und womit es zusammenhängt, weiß ich auch nicht hundertprozentig. Ich weiß nur, Jesus will unseren Glauben stärken. Und wodurch will er unseren Glauben stärken? Durch sein Wort. Er will, dass wir an das glauben, was wir in seinem Wort lesen. Und wie oft gibt es solche Zusagen, wie hier im Psalm 103, ich will deine Krankheiten heilen. Markus 16 zum Beispiel, das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die glauben. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Oder das Gebet der Ältesten für Kranke, was wir auch regelmäßig tun in Memmingen und hier wahrscheinlich auch, dass Leute kommen und sagen, salbe mich mit Öl, betet für mich als Älteste, weil es gibt eine Verheißung. Sie werden ihn mit Öl salben und dem Kranken wird es besser gehen, er wird gerettet werden, er wird geheilt werden. Und wir stellen uns immer wieder auf sein Wort und auf seine Verheißung. Gott will auch alle Krankheiten heilen, er kann es. Er möchte es und er möchte unseren Glauben stärken, dass wir auf sein Wort vertrauen und dass wir auf seine Kraft vertrauen. Auf seine Kraft und auch auf seine Güte und auf seine Barmherzigkeit. Weil hinter der Heilung, und das habe ich auch bei Erwin letztes Wochenende so stark gemerkt, hinter dem Wunsch zu heilen steckt Gottes Barmherzigkeit und seine Liebe zu uns. Wie oft quält, ich merke das immer wieder, wie oft werden Menschen von Krankheiten gequält und die Freude am Leben, auch ihre Freude an Gott geht verloren, weil diese Krankheit so sie extrem belastet. Und Gottes Barmherzigkeit will uns befreien. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Nicht nur Krankheit kann in unserem Leben Verderben bedeuten. Alle möglichen Probleme können Verderben bringen in unserem Leben. Und das Schlimmste ist, dass es ein Verderben gibt in Ewigkeit, ein Getrenntsein von Gott in Ewigkeit. Und Jesus will uns hier schon auf der Erde von jedem Verderben, alles, was uns verdirbt in irgendeiner Art und Weise, was uns von Gott trennt, was uns kaputt macht. Und dazu gehören nicht nur Krankheiten, dazu gehören Süchte, dazu gehören Lügengedanken, die uns so stark gefangen nehmen, dass wir nicht frei werden davon. Und vieles mehr. Jesus will uns vom Verderben erlösen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Und er will es uns in Ewigkeit von dem Verderben erlösen. Das heißt, im Himmel wird es kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei mehr geben. Da wird endgültige Erlösung sein von allen Krankheiten, von allen Sünden und von allem Verderben. Das ist unser Ziel. Aber das Ziel ist nicht so nach dem Motto, hier ist noch alles da und irgendwann wird es schlagartig so sein, sondern es soll so sein, das, was Jesus uns versprochen hat und was auch einmal so sein wird, das soll jetzt schon immer mehr sichtbar werden und zunehmen. Auch wenn es noch nicht vollständig ist. Wir leben noch in einer gefallenen Schöpfung und es wird noch nicht vollständig sichtbar sein. Aber es wird irgendwann mal vollständig sein. Und jetzt schon soll es mehr und mehr zunehmen in unserem Leben und in unseren Gemeinden. Der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und der dein Mund wieder fröhlich macht, dass du auffährst mit Flügeln wie ein Adler. Der Erwin und seine Frau, die sind zusammen 159 Jahre alt, also er ist 78, sie ist 81. Und ich war so fasziniert, dass sie nicht nur den Gottesdienst gehalten haben und das Seminar gemacht haben und immer noch über 30 Mal im Jahr, also fast mehr als jede zweite Woche irgendwo unterwegs sind und den Gemeinden dienen, sondern dass sie auch nach dem Gottesdienst noch geblieben sind und zweieinhalb Stunden für Menschen gebetet haben, die dort angestanden sind und die Gebet um Heilung gewünscht haben. Und ich habe das ein bisschen beobachtet. Ich bin sehr müde geworden nach einiger Zeit und habe gedacht, ja, oh, das ist schon sehr anstrengend. Aber beim Erwin und bei seiner Frau hast du keine Müdigkeit gemerkt. Die waren beim letzten Gebet noch genauso frisch wie beim ersten. Habe ich gestaunt. Ich habe gesagt, das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir diese Kraft. Und das war keine menschliche Kraft. Ich bin überzeugt davon, dass es die Kraft Gottes ist, die er uns schenken will, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Dass du wieder Kraft bekommst und dass du aufhörst mit Flügeln wie ein Adler. Dass du wieder jung wirst und frisch wirst. Dann geht es weiter. Was der Herr tut, beweist seine Treue. Den Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er weiht Mose in all seine Pläne ein und er ließ die Israeliten seine gewaltigen Taten erleben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Gerade der Aspekt der Geduld ist mir auch gerade in der letzten Woche und auch jetzt am Wochenende wieder sehr wichtig geworden, sehr groß geworden. Gott hat Geduld. Er hat Geduld mit uns. Er hat Geduld zu warten, bis wir zum Beispiel, auch wenn Bereiche noch nicht stimmen, sag ich mal, in unserem Leben und wir noch nicht an dem Punkt sind, wo er uns haben will. Er ist nicht ungeduldig und sagt, jetzt komm endlich in die Hufe, jetzt mach mal endlich ganze Sache, sonst ist Schluss. Nein, so ist Gott nicht, sondern er wartet geduldig darauf, bis wir an dem Punkt sind, wo wir sagen, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und jetzt will ich ganze Sache machen mit dir. Er ist geduldig. Und er ist auch geduldig mit seiner Gemeinde. Und wir müssen auch Geduld lernen, weil zum Beispiel jetzt in der Frage, die wir beschäftigt haben, Hans-Peter hat es schon gesagt, dass wir ja merken, wir brauchen eine Lösung für unsere Raumprobleme. Und im Moment ist noch keine Lösung da. Und Gott hat zu mir gesprochen und hat zu mir gesagt, hab Geduld. Und dank schon jetzt dafür, dass die Lösung kommen wird. Freu dich schon jetzt daran, an der Lösung, die ich euch geben werde. Sag schon jetzt Danke. Du wirst eine gute Lösung haben. Du wirst eine gute Antwort haben für uns. Du wirst uns klar machen, wo wir vielleicht auch in unserem Denken noch Dinge ändern müssen. Oder vielleicht ist die Zeit noch nicht reif. Und was wir jetzt denken, wie es sein sollte, ist vielleicht nur der zweitbeste Plan. Und der Beste wartet noch auf uns. Danke, Herr. Schenk mir Geduld. Und Vertrauen. Weil du geduldig bist. Er ist auch geduldig. So hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihn fürchten. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Der Vers hat mich schon so oft ermutigt. Gott denkt nicht mehr an unsere Schuld. Er denkt nicht mehr an unsere Sünden. An anderer Stelle heißt es, er versenkt unsere Sünden in die Tiefe des Meeres. Und warum? In Vers 13 heißt es, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Wie ein Vater seine Kinder liebt. Und er weiß, dass wir vergänglich sind und er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Mensch ist wie das Gras. Er blüht auf wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wüstenwind drüber fegt, ist sie verschwunden und niemand weiß, wo sie gestanden hat. Die Güte des Herrn aber bleibt für immer und für ewig. Seine Zusagen gelten auch für die kommenden Generationen, wenn sie sich an Gottes Bund halten und seine Gebote befolgen. Und dann endet dieser Psalm mit einer Aufforderung, dass wir alle, die ganze Schöpfung soll Gott loben und ihn erheben. Und dann sagt am Ende der Psalmist, und weil die ganze Schöpfung aufgefordert ist und es schon tut und schon die Sterne Gott loben und die Wälder Gott loben, ich will da drin einklingen. Und weil die Engel sowieso Gott loben, ich will mich da drin einklinken in dieses Lob. Ich merke, dass das Lob Gottes, wenn wir ihn, das Lob Gottes vor alles andere stellen, und ihm danken und ihn ehren. Nicht aufgrund unserer Gefühlslage, nicht aufgrund dessen, wie es gerade aussieht in unserem Leben und ob alles gut läuft oder nicht, sondern als Entscheidung. Am besten schon als ersten Schritt morgens. Es verändert etwas. Ich bin noch nicht so weit wie der Erwin, dass ich jeden Morgen um 4:30 aufstehe und erstmal, er hat so einen schallisolierten Keller, wo er dann laut tanzt und Musik macht, eine Stunde, bevor seine Frau wach wird. Und dann ist er schon frisch und aufgetankt und aufgeladen, bevor überhaupt alle anderen Menschen wach werden. Das wäre schön, es ist ein Stück ein Vorbild, aber ich habe mir schon mal gesagt, der erste Gedanke am Tag, der soll dir gelten. Und es verändert etwas. Es setzt eine Kraft in uns frei. Lass dir das von Gott schenken, vielleicht wie er mir Psalm 103 geschenkt hat. Ich merke, jeden Morgen, wenn ich aufwache, der Psalm ist sofort da. Natürlich muss ich noch eine Entscheidung treffen. Ich kann auch denken, oh nein, es war nicht genug Schlaf und der Tag wird so voll und ich habe so viele Probleme, die auf mich warten und mir geht es schlecht und keine Ahnung und hier schmerzt irgendetwas. Kann auch der erste Gedanke sein. Man muss sich immer noch entscheiden. Aber wenn du dir das vornimmst und sagst am Abend, Gott, hilf mir, den nächsten Tag, danke für diesen Tag und danke für alles, was gewesen ist. Ich lobe dich auch für die Dinge, die noch nicht gut sind. Du wirst sie gut machen. Und lass mich am nächsten Morgen mit einem Lob beginnen. Und nimm dir irgendeinen Psalm oder lass dir von Gott irgendeinen Psalm schenken oder ein anderes Bibelwort, das sofort da ist, wenn du aufwachst. Und das Erste, was du machst, ist, zitiere das Wort. Zitiere die Wahrheit. Zitiere die Verheißung. Sprich sie laut aus. Danke Gott dafür. Und ich glaube, bei jedem von uns, der Tag wird anders werden. Und natürlich reicht es nicht aus, wenn es nur einmal am Morgen ein kurzer Gedanke ist. Das ist ja ganz klar. Aber ich stelle fest, es stellt die Weichen anders. Es stellt die Weichen anders. Und ich erinnere mich den ganzen Tag über auch an seine Verheißungen und an seine Worte. Und ich stelle mich darauf, weil ich den Tag schon in der Art und Weise begonnen habe. Ich möchte noch für uns beten und dann singen wir noch mal zum Abschluss auch das Lied Dir gehört mein Lob, um das uns auch noch mal bewusst zu machen und auch diese Entscheidung zu treffen, ich will dich loben und das nicht abhängig machen von den Umständen, sondern ich will meiner Seele befehlen, auch dem Teil meines Herzens, der noch geteilt ist, der immer wieder in eine andere Richtung ziehen will, auch diesem Teil will ich befehlen, lobe den Herrn. Und Herr, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir für dein Reden, ich danke dir für dein Wort. Du bist ein guter Gott, du bist ein mächtiger Gott, du bist ein geduldiger Gott, einer, der alle Sünden vergibt und der auch alle Krankheiten heilt. Jesus, du hast es getragen am Kreuz, du hast unsere Schuld getragen und auch unsere Krankheit und unsere Schmerzen. So heißt es in Jesaja 53. Unsere Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und all unsere Krankheiten hat er getragen. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Danke dir für diese Wahrheit und wir nehmen sie in Anspruch für uns. Auch wenn wir noch nicht sehen, dass alles in Ordnung ist, aber wir nehmen in Anspruch. Herr, das ist die Wahrheit und wir loben dich schon jetzt dafür. Und lass es immer mehr sichtbar werden, Herr. Und lass die Freude an dir unsere Stärke sein, jeden Tag aufs Neue.